Wir haben schon eine Predigt über Mose gehört und das Volk Israel, und zwar über die Denkmuster der Gefangenschaft und eine Predigt über den Gott, der die Freiheit und Befreiung der Menschen will. Heute geht es um Mose, der das Volk Israel in die Freiheit führt und seinen eigenen Weg und seine eigene Geschichte mit Gott und dem Volk. Und ich habe zwei Thesen zu Beginn. Wenn Gott eine Not sieht, beruft er in der Regel einen Menschen, dass er vorangeht und dieser Not Abhilfe schafft. Das ist die erste These. Die zweite: Nur ein Mensch, der weiß, dass er von Gott berufen und befreit ist und der Gottes Arbeiten an sich und seinem eigenen Charakter zulässt, kann er gebrauchen, Menschen in Freiheit zu führen und Not abzuwenden. Mose war jemand von dieser Sorte Menschen. Gott gebrauchte ihn, um sein Volk in die Freiheit zu führen, nachdem viele Generationen Israeliten in Ägypten in Knechtschaft und Sklaverei gelebt haben. Er kam dann letztlich doch nur vor die Tore des gelobten Landes, aber die Generation nach ihm, Josua, Kaleb und alle ihre Kinder, kamen in das Land, was Gott ihnen versprochen hat, weil sich Mose hat berufen lassen, weil Mose an sich hat arbeiten lassen und weil Mose diesen Ruf wahrgenommen hat, der für ihn sehr herausfordernd war, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Was war Mose für ein Mensch? Mose wurde von einer mutigen Israelitin geboren. Zu dieser Zeit lebte das Volk Israel in Ägypten in großer Knechtschaft und Sklaverei. Und die Jungen, die hebräischen Jungen, wurden, sofern sie entdeckt wurden, alle in den Nil geworfen von den Ägyptern. Die Ägypter wollten nicht, dass das Volk Israel sich weiter vermehrt, und so haben sie erstmal den Hebammen gesagt, wenn ein hebräisches Kind geboren wird, kommt einfach zu spät, dass ihr den Frauen nicht mehr helfen könnt. Und als das nichts geholfen hat und die Hebammen dann gesagt haben, die Israelitinnen, die sind alle so stark, die gebären die Kinder wie Tiere, die sind dann schon da, wenn wir kommen und das ist alles wunderbar, haben sie noch krassere Maßnahmen ergriffen und haben dann alle Ägypter aufgerufen, wenn ihr irgendwo ein israelitisches Kind, vor allen Dingen einen Jungen seht, schmeißt ihn in den Nil. Und so wurde Mose geboren und seine Mutter war mutig und hat ihn verborgen, hat ihn versteckt 3 Monate lang. Und als er dann 3 Monate alt war, ging es nicht mehr, ihn zu verstecken. Dann hat sie so ein Körbchen gebaut, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, und ihm den Nil ausgesetzt in der Hoffnung, dass eine Ägypterin ihn findet und versorgt. Und so war es dann auch. Die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden, hat dann eine israelitische Amme gesucht, die ihn versorgt, die ihn stillt. Miriam, die Schwester des Mose, war dabei und hat gesagt, ich weiß da eine, und das war dann original die Mutter von Mose. So konnte er nochmal circa 3 Jahre zurück und danach ist er im Hof des Pharao aufgewachsen. Als Königssohn im Grunde. So hatte Mose am Anfang seines Lebens zum einen eine lebensbedrohliche Situation. Er war bedroht in seinem Leben. Und er hat aber auf der anderen Seite auch ein gutes Fundament gehabt, denn er hatte eine mutige Mutter, die ihn geschützt hat, die sich um ihn gekümmert hat und dann eine, die ihn aufgenommen hat. Und so wuchs er als Hebräer im Königshaus auf, quasi als ein Königssohn. Nach vielen Jahren passiert dann Folgendes. Mose weiß offensichtlich, dass er Israelit ist, obwohl er so lange am Königshof des Pharao aufgewachsen ist. Er sieht Unrecht, er sieht, dass ein Ägypter einen Israeliten schlägt. Er geht hin, er ist empört über dieses Unrecht und er schlägt diesen Ägypter. Offensichtlich scheint er ein tiefes Wissen schon in sich zu haben von seiner späteren Berufung, dass es nicht in Ordnung ist, dass sein Volk so geknechtet ist. Aber er greift dem Wirken Gottes vor und wird so zum Totschläger. Mose verfolgt eine gute Absicht mit falschen Mitteln und wird schuldig. Er ahnt seine Lebensberufung, aber er setzt sie vorzeitig und mit menschlichen Mitteln durch. Er greift Gottes Berufung und Gottes Zeit vor. Etwas, was öfter vorkommt, in der Bibel ganz krass, auch bei Josef. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, Josef hat Träume. Träume, dass sich alle vor ihm verneigen. Letztlich hat das gestimmt, das geschah dann auch zum Schluss so. Aber damit hat er geprahlt und natürlich die Eifersucht seiner Brüder provoziert. Und so musste er erstmal in die Zisterne und in die Knechtschaft. Es ist etwas, was wir auch ab und zu oder auch häufig in unserem eigenen Leben erleben können. Oder was viele von denen erleben, die wirklich auch eine Berufung zur Leitung in ihrem Leben haben. Mose muss fliehen, er flieht nach Midian in die Wüste, er gründet eine Familie und wird Schafhirte und sonst nichts. 40 Jahre Schafhirte. Der aus dem Wasser gezogene, der Gerettete, der am Hof des Pharao aufgewachsene junge Mann, der sicher in Ägypten viel mit seinem Leben hätte anfangen können, ist in der Wüste Midians und hütet Schafe. Abgeschnitten von der Welt, nicht seiner vermutlich sehr guten Bildung entsprechend eingesetzt, unter Niveau beschäftigt, als Fremder, unter Fremden und als Flüchtling. Aber offensichtlich ist das nötig. Gott arbeitet an seinem Charakter und bereitet ihn vor, was er mit Mose einmal vorhat. Aber Mose hat es, denke ich, in diesen 40 Jahren vergessen. Er hat seine Berufung sicherlich vergessen. Und ich kann mir vorstellen, dass er gedacht hat, das war's jetzt, ich hab's vermasselt. Wie geht's weiter? Eines Tages hat Mose eine Begegnung mit Gott, die sein ganzes Leben umkrempelt. Und die lese ich euch jetzt vor. Zweite Mose 2, 23 folgende. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten noch unter der Sklavenarbeit. Sie klagten und ihr Hilferuf stieg aus dem Sklavendasein zu Gott empor. Gott hörte ihr Stöhnen und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midians. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihn aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen, und aus jenem Land herauszuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führ mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete der Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. Geh, versammle die Ältesten Israels und sag ihnen, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat zu mir gesagt, ich habe sorgsam auf euch geachtet und habe gesehen, wie man euch in Ägypten unterdrückt. Darum habe ich beschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens hinauszuführen, in das Land Kanaan. Wenn sie auf dich hören, so geh mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten, sag ihm Jahweh, der König der Hebräer, ist uns begegnet. Und jetzt wollen wir 3 Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jahweh, unseren Gott, anbeten und Schlachtopfer darbringen. Ich lasse etwas aus. Mose antwortete, Kapitel 4, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, Jahweh ist dir nicht erschienen? Der Herr entgegnete ihm, was hast du da in der Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sagte der Herr, wirf ihn auf die Erde. Und Mose warf ihn auf die Erde. Da wurde der Stab zu einer Schlange. Und Mose wich vor ihr zurück. Der Herr aber sprach zu Mose, streck deine Hand aus und fasse sie am Schwanz. Er streckte seine Hand aus und packte sie. Da wurde sie in seiner Hand wieder zu einem Stab. So sollen sie dir glauben, dass der Jahweh erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich lasse wieder etwas aus. Doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Der Herr entgegnete ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr, geh also, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Doch Mose antwortete, aber bitte Herr, schick doch einen anderen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose und er sprach, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden. Außerdem bricht er gerade auf und wird dir begegnen. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund. Ich aber werde mit deinem Mund sein. Ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt. Und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich der Mund sein und du wirst für ihn Gott sein. Diesen Stab nimm in deine Hand. Mit ihm wirst du die Zeichen vollbringen. Darauf kehrte Mose zu seinem Schwiegervater Jitro zurück. Er sagte zu ihm, ich will zu meinen Brüdern nach Ägypten zurückkehren. Ich will sehen, ob sie noch am Leben sind. Jitro antwortete Mose, geh in Frieden. Gewaltig diese Geschichte. Tabea hat letzten Sonntag gesagt, es ist der längste Dialog in der Bibel zwischen Gott und einem Menschen, der uns überliefert ist. Gott beruft den Mose. Und es ist so anders als ein Kapitel vorher. Wie geht es, dass Mose in Kapitel 2, 40 Jahre vorher, so selbstbewusst dazwischen geht und den Ägypter erschlägt und hier 100 Einwände hat, bis er endlich Gott gehorcht. Ich habe früher Exodus 2 wie so eine dunkle Folie hinter der Berufung des Mose gesehen. So nach dem Motto, ist doch gut, dass Gott auch mit einem Mörder noch eine Geschichte schreiben kann. Und es ist ja auch großartig. Aber ich glaube, dass die beiden Kapitel noch in anderer Weise zusammenhängen. Und dass noch mehr darin deutlich ist, als das, dass Gott mit einem Verbrecher Geschichte schreiben kann. Was unterscheidet den Mose aus Kapitel 2 eigentlich von dem Mose in Kapitel 3? Seine Ziele unterscheiden sich nicht. Erstaunlicherweise identifiziert sich Mose ja mit dem Elend seines Volkes, obwohl er es hätte besser haben können, im Haus des Pharao. Er identifiziert sich mit den unterdrückten Hebräern. Er hätte ein schönes Leben haben können am Hause des Pharao. Aber er ist empört über die Sklavenarbeit und es ist ihm klar, dass das nicht richtig ist. Er hat Richtiges erkannt. Er will die Freiheit seines Volkes. Das ist genau das, wozu Gott ihn später beruft. Die Ziele unterscheiden sich nicht. Aber seine Methode unterscheidet sich, seine Selbsteinschätzung und sein Vorgehen. Er sieht das Elend seines Volkes, nimmt eine Axt und schlägt zu. Er will etwas Gutes, nämlich Gerechtigkeit für sein Volk, will seine Brüder rächen und nimmt dabei das Zepter, in diesem Fall die Axt, selbst in die Hand. Mose will helfen, aber er wartet nicht auf Gottes Weisung, sondern er geht los, so wie es ihm passt, wann es ihm passt, und er tut es mit seinen Mitteln. Und das geht schief. Etwas, was wir immer wieder erleben können, was viele vielleicht auch schon an sich erlebt haben, dass wir wissen, was gut wäre, auch in der Gemeinde, aber dass wir dann vor der Zeit aus eigener Kraft und mit unseren Mitteln losgehen und versuchen, Gottes Reich mit unseren Mitteln auszubreiten. Im Alleingang vielleicht, ohne Absprache, mit der Brechstange vielleicht, mit Gewalt, ohne dass etwas Zeit hat zu wachsen, mit dem Bewusstsein und der Selbsteinschätzung, dass wir es ja begriffen haben und dass Gott sich schon freuen kann, dass er uns hat. Mit Gottes Hilfe sicherlich, aber doch wir. So geht es nicht. Und ich bin sicher, einige von uns haben in dieser Weise auch schon Schiffbruch erlitten, ähnlich wie Mose. Für Mose ist es dann krass, er muss fliehen. 40 Jahre Midian. 40 Jahre, wo Gott ihn schleift. 40 Jahre wissen wir von Mose nichts, außer dem, dass er in Midian ist, eine Familie gründet und Schafe hütet. Aber er ist danach ein anderer Mann. Was war anders an ihm, als Mose ihn nach 40 Jahren im Dornbusch rief? Mose fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er fragt, wer bin ich? Er weiß, er ist ein Totschläger, ein Flüchtling, ein gebrochener Mann, nicht mehr der, der in seiner Kraft aufsteht und sagt, hey Gott, guck mal, hier bin ich. Ich bin genau der Richtige. Nein, wer bin ich, Gott, dass du mich fragst? Ich bin nicht würdig, ich bin nichts, ich habe keine Kraft. Er ist nicht mehr überzeugt von sich. Ja, er hat nun eine realistische, vielleicht auch ein bisschen schwächere Selbsteinschätzung seiner selbst. Er hat Angst, dass die Menschen ihm nicht glauben könnten. Er sagt, er kann nicht gut reden. Seine Zunge sei schwerfällig. Und zum Schluss, ach Gott, schick doch einen anderen. Ich will nicht. Ein ziemlicher Kontrast, finde ich, wenn man das mal vergleicht. Diese beiden Menschen, ja, es sind wie unterschiedliche Menschen, der Mose vorher und der Mose nachher. Das alte Selbstbewusstsein, die alte Selbstherrlichkeit sind weg. Er weiß von seiner Schuld, er weiß von seiner eigenen Unfähigkeit und Schwäche. Er weiß nicht mehr, wie es anstellen soll. Er hat keine Patentlösung mehr parat und er geht auch nicht mehr im Alleingang. Er bekommt daraufhin den Aaron zur Seite gestellt als Ergänzung, als Ausgleich seiner Mängel. Er lässt es zu, sich ergänzen zu lassen. Er berichtet seinem Schwiegervater und er lässt sich von ihm segnen. Und jetzt kann Gott ihn gebrauchen für das große Vorhaben, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Gott hätte keinen Selbstherrlichen gebrauchen können. Er hätte keinen gebrauchen können, der gedacht hätte, dass er es aus seiner eigenen Kraft schafft. Mose muss erst Zerbruch erleben. Er muss erst an seiner eigenen Schuld scheitern. Er muss erst die Grenze seiner eigenen Person kennenlernen. Er muss lernen, sich einzuordnen, unterzuordnen, Ergänzung anzunehmen. Er muss es annehmen, dass Gott an seinem Charakter schleift. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, er hätte das nie, nie, nie durchgehalten. Er hätte diesen Weg und das ganze Murren des Volkes und die vielen Schwierigkeiten, kein Wasser teilweise, kein Essen, Feinde, Murren des Volkes, die wollen zurück und so weiter, all das, er hätte es nicht ausgehalten. Ich denke, er hätte bei der ersten Schwierigkeit, vielleicht als sie vor dem Roten Meer standen und nicht wussten, wie sie da rüberkommen und hinter ihnen die Ägypter sind, er hätte aufgegeben und hätte gesagt, ach, macht doch euren Mist alleine. Was soll ich mich da rumärgern? Ich gehe wieder zu meinen Schafen. Oder ich gehe an den Königshof, wo er ja vorher war. Das tue ich mir nicht an. Er hätte nicht durchgehalten. Und ich glaube tatsächlich, wenn Gott uns ruft zu einer Aufgabe, vielleicht auch zu einer verantwortungsvollen Aufgabe, wir werden nicht durchhalten, wenn wir denken, wir könnten es aus unserer Kraft tun. Wir werden nicht durchhalten, wenn wir nicht zulassen, dass Gott an unserem Charakter schleift und dass er uns bearbeitet. Und manchmal heißt das eben auch, übertragen 40 Jahre Schafe hüten. Das heißt für jeden etwas anderes, diese Schafe und diese 40 Jahre. Ich glaube, es hat zu tun mit unserem Herzen. Je nachdem, wie weich es schon ist. Wenn es weich und biegsam ist, dann wird es nicht so lange brauchen. Aber wenn es härter ist, entweder Gott kann uns überhaupt nicht gebrauchen oder er braucht zum Kneten, bis es dann weich ist und bis wir ihn hören und bis wir mit ihm arbeiten und nicht alleine. Und bis wir wissen, ich kann's nicht, er muss es machen. Und ich bin seine Assistentin oder sein Assistent. Was ist der Schlüssel für die Leiterschaft des Mose? Nicht seine moralische Makellosigkeit. Er war ein Totschläger. Offensichtlich auch jähzornig, denn sonst wäre er nicht so ausgerastet. Auch nicht seine tolle Begabung. Denn er konnte nicht reden. Und das muss man sich mal vorstellen, dass er nicht reden kann und hatte diese Aufgabe. Nicht seine Stärke, nicht sein gutes Selbstwertgefühl, das hatte er dann eben auch nicht mehr. Ich glaube, auch sein Selbstwertgefühl hat sich dann verändert im Laufe dieser Zeit. Es war am Anfang ein Selbstwertgefühl aus seiner Stärke heraus. Und es wurde dann ein Selbstwertgefühl im Laufe der Zeit aus der Beziehung heraus zu Gott. Denn er hatte viele einsame Zeiten mit ihm und hat ihn kennengelernt im Laufe der nächsten Jahre. Was ist der Schlüssel seiner Leiterschaft? Nicht diese ganzen Dinge, sondern Gottes Berufung, das Verwurzeltsein in ihm und das Zulassen dessen, dass Gott an ihm gearbeitet hat. Vielleicht denkt ja der ein oder andere von uns, ja, wenn ein Mensch sich etwas so Krasses hat zu Schulden kommen lassen in seinem Leben, dann kann er doch nicht irgendwo eine Verantwortung in einem christlichen Bereich in der Gemeinde übernehmen. Oder wenn mir selbst so etwas passiert ist oder passieren würde, dann könnte ich doch nie irgendjemand vorangehen. Oder wenn ich schwach bin, dann kann ich keine Aufgabe übernehmen. Oder wenn ich diese oder jene Begabung habe, kann ich nicht leiten. Und oft erleben wir das ja auch, dass wir das gespiegelt bekommen. Bist du schwach, kann ich dir nicht vertrauen. Hast du einen Fehler gemacht, bist du unfähig, hast du diese oder jene Begabung nicht, dann geht es nicht. Aber das hindert Gott nicht, den Mose zu berufen für eine riesige Aufgabe. Er hat einen Menschen umgebracht. Er hat also in unseren Augen wohl die schlimmste Sünde begangen, die man begehen kann. Er hat eine so wichtige Gabe wie das Reden in der Öffentlichkeit nicht. Sein Selbstbewusstsein ist total im Keller, als Gott ihn ruft. Aber das ist alles nicht schlimm. Gott hat ihn 40 Jahre in seine Schule genommen. Er gab ihm Ergänzung zur Seite und dann berief er ihn. Denn Gott brauchte ihn, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Noch einmal umgekehrt, manchmal denken wir ja, oh, hier ist ein super begabter junger Mensch mit einem Riesenpotenzial. Da ist ein Mensch, der hat keinen moralischen Makel, ein hingegebener Jünger Jesu. Wenn der Verantwortung zu übernehmen beginnt, kann es der Gemeinde oder dem Hauskreis oder dem Arbeitsbereich ja nur gut gehen. Aber das stimmt eben auch nicht immer. Auch dann sind noch viele Fragen zu klären. Bist du bereit zu dienen? Bist du bereit, loyal zu sein? Suchst du wirklich Gottes Sache oder deine eigene? Wie gehst du mit Fehlern und Schwächen um? Arbeitest du aus eigener Kraft oder aus Gottes Kraft? Es gibt da viele Fragen, über die Gott mit uns sprechen möchte. Erstaunlich. Mose wusste offensichtlich schon ganz früh tief innen von seiner Berufung. Sonst hätte er nicht nach seinen Brüdern geschaut. Aber er hatte einen langen Weg vor sich. Dass er die Begabung dann doch irgendwie hatte, denn das hat sich ja hinterher herausgestellt, qualifiziert ihn noch nicht dafür, es dann auch zu tun. Und Begabung ist noch nicht gleichbedeutend mit Berufung. Und wir verwechseln das oft. Auf der anderen Seite, es kann sein, einige von uns befinden sich gerade in Midian, bei den Schafen. Und sie denken, es ist alles zu Ende. Ich bin einfach nicht geeignet. Ich hab's vermasselt. Aber das heißt noch lange nichts. Vielleicht befindet ihr euch gerade in der Intensivschule Gottes. Und er ist dabei, euch zuzurüsten. Mose hat während dieser 40 Jahre vermutlich an nichts Größeres gedacht, zu was er berufen sein könnte. Und damit komme ich zu meinen Anfangsthesen zurück. Wenn Gott eine Not sieht, ruft er einzelne Menschen heraus, damit sie vorangehen und damit er sie gebrauchen kann, dass der Not Abhilfe verschafft wird. Das können wir immer wieder lesen. In der Bibel, in den verschiedenen Phasen, wenn wir das Alte Testament lesen, vorher ist es Abraham, dann Isaak, die Urväter, dann ist es Mose, irgendwann sind es die Könige, die Gott gehorchen, dann sind es vorher die Richter. Es sind immer Einzelne, die Gott herausruft. In unserer Zeit, wenn wir rückwärts gehen, Martin Luther King war so ein Herausgerufener, den Gott gebraucht hat. Moralisch auch nicht makellos, aber Gott hat ihn gebraucht. Wilberforth, durch den hat Gott die Sklaverei abgeschafft in England und eine ganze Gesellschaft verändert. Einzelne, die Gott herausruft, Verantwortung zu ergreifen und dafür herausruft, eine Not, Abhilfe zu schaffen. Aber nur ein Mensch, der weiß, dass er von Gott berufen ist und an dessen Charakter er arbeiten lässt von Gott, kann diese Berufung dann ausführen und kann von Gott gebraucht werden zu diesem Dienst. Lass uns beten. Danke, Jesus. Danke, dass du uns die Geschichte des Mose geschenkt hast als Anschauungsmaterial. Danke, dass du ihn berufen hast, so eine große Aufgabe zu machen. Danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass dass für dich nicht wichtig ist, ob wir moralisch makellos sind. Dass es für dich nicht wichtig ist, was wir alles hinter uns haben. Dass für dich oft auch das nicht wichtig ist, was für uns so wichtig ist. Sondern dass du uns zubereitest, dass du an uns wirkst. Und dass du auch für jeden von uns eine Berufung hast. Eine Berufung im Rahmen deines großen Planes und deiner großen Rettungsaktion in dieser Welt. Jesus, Dank sei dir. Lob sei dir. Wir ehren dich. Amen.